ARD.
Herzlich willkommen, mein Name ist Jochen Marmitsch und heute geht's über den großen Teich ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten, die USA. Die haben sich vor 250 Jahren ein Versprechen gegeben, auf dem sie ihre Vereinigten Staaten von Amerika gründeten. Alle Menschen sind gleich geschaffen und sie haben ein unveräußerliches Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Ich würde mal sagen, das klingt doch anständig und auch gut, aber man kann auch sagen, es ist eine Heuchelei. Und die wird bis heute zelebriert, am Unabhängigkeitstag zum 250. Mal in diesem Jahr, bestimmend für die nationale Identität, gegründet auf einer Heuchelei, auf einer Spaltung seit jeher. Zumindest legt das nahe, wenn man das Buch der Autorin Journalistin Johanna Roth liest, die für die Wochenzeitung Die Zeit auch in den USA als Korrespondentin gelebt und gearbeitet hat. Und wir stellen uns wirklich die Frage, wie verschieden sind die USA in sich? Wie komplex sind sie? Welche Widersprüche liegen zwischen Mythos, Realpolitik und Lebenswirklichkeiten, heute vor allen Dingen? Und an welchem Wendepunkt steht dieses Land, das sich einer Art Anfangsheuchelei bis heute nicht entledigen kann? Und warum können die Amerikaner das auch nicht steuern, stattdessen, kann man sagen, von einem gewählten und verbrieften Lügner und seiner radikalen Entourage weiter weg von der Demokratie als vielleicht je zuvor? Jetzt zugeschaltet aus Brüssel, Autorin Johanna Roth. Grüße Sie, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
This is America and that is America. Was sagt diese Unterscheidung über die USA aus, this and that?
Naja, es ist zunächst einmal den US-AmerikanerInnen ein immerwährendes Bedürfnis, ihr Land zu erklären und vor allem zu definieren. Das ist mir in meinen Jahren dort immer wieder aufgefallen. Deswegen habe ich auch das Buch so genannt. Also dieses Bedürfnis, eben immer zu sagen, das ist jetzt Amerika und das ist eben nicht Amerika. Gerade PolitikerInnen machen das natürlich sehr häufig. Hillary Clinton ist im Wahlkampf 2016 ganz fürchterlich gestolpert darüber, dass sie eben einem Teil der Trump-Anhänger das Amerikanersein letztlich abgesprochen hat und sie als erbärmlich bezeichnet hat. Das hat man ihr ganz übel genommen. Also das ist ein Motiv, was sich in der Gegenwart ganz stark zeigt, was aber natürlich zurückreicht, wenn auch etwas anders gelagert, bis an die Ursprünge des Landes.
Also dass man unterscheidet und sagt, die gehören dazu und die anderen eben nicht.
Richtig, das ist eine Facette davon. Die zeigt sich jetzt natürlich in diesen Tagen oder in dieser Zeit unter Donald Trump ganz besonders, dass man eben definieren will, wer ist AmerikanerIn, wer ist es nicht und sich derer im Wortsinne entledigen will, eben mit Abschiebungen sie aus dem Land werfen will, die man für nicht dazugehörig hält, ja.
Dieser Gründungsmythos, 250 Jahre ist das jetzt her, 13 Kolonien sagen sich los, von England die USA entstehen und alle seien gleich, ich habe schon mal angedeutet, man kann das auch als falsch, als Lüge, als Heuchelei von Beginn an bezeichnen, denn dem liegt ja etwas zugrunde, was eben gerade nicht auf Gleichheit für alle beruht.
Richtig. Also man muss schon festhalten, es war ein wirklich großes, gewaltiges, leuchtendes Versprechen, das ja die Menschheit bis heute elektrisiert, das die Welt verändert hat damals, die erste Republik dann gegründet wurde. Aber es wurde eben als Republik gegründet. Der Begriff der Demokratie fiel nicht, der war damals auch eher verpönt. Damit verband man Pöbelherrschaft. Also es ging schon um um Elitengremien weißer Landbesitzer. Letztlich eben die sogenannten Gründerväter es wurden halt eben in der Praxis sehr, sehr viele Menschen blieben von diesem Versprechen zunächst ausgeschlossen. Also rund ein Fünftel der damaligen Bevölkerung lebte versklavt in Haushalten wohlhabender Weißer, zu denen auch einige dieser Gründerväter gehörten, also unter anderem Thomas Jefferson, ein bis heute sehr verehrter Intellektueller, der eben als hauptsächlicher Verfasser dieser Unabhängigkeitserklärung gilt, der hat im Laufe seines Lebens hunderte Menschen versklavt. George Washington, der erste Präsident, der Befehlshaber der Truppen im Unabhängigkeitskrieg ebenso. Also da kann man schon von Heuchelei sprechen, natürlich, zumal ihnen durchaus bewusst war, was sie da taten. Also Jefferson sprach von der Sklaverei als schändliche Praxis. In einem ersten Entwurf der Unabhängigkeitserklärung hat er sie sogar dem britischen König angelastet. Also die Unabhängigkeitserklärung war ja eine Liste von Vorwürfen letztlich an die britische Krone, weshalb man sich lossagen müsse. Und in einer ersten Fassung kam dann auch die Sklaverei vor als gewissermaßen etwas, das man den Kolonisten aufgezwungen habe, diese schändliche Praxis. Also da war schon eine große Portion Unaufrichtigkeit dabei, ja.
Verstehen wir das denn dann falsch, wenn wir sagen, 250 Jahre USA, 250 Jahre größte Demokratie der Welt? Ist das unsere Fehlinterpretation? Sehen die Amerikaner das eigentlich gar nicht so oder halten die praktisch dieses Banner auch nach oben und sind sich dessen bewusst, was sich eigentlich dahinter verbirgt?
Doch sehr viele halten das natürlich nach oben. Also gerade jetzt, gerade der Präsident hat ja die Parole ausgegeben, Freedom 250. Er hat ein goldenes Zeitalter ausgerufen. Also da dreht sich gerade ganz viel eben nur auf die positive, uneingeschränkte, positive, unkritische Erzählung dieser 250 Jahre. Man muss dazu sagen, dass die Aufarbeitung zum einen dieser Gründungsfehler und vor allem dessen, was man daraus gemacht hat, also dass man das letztlich nie aufgearbeitet hat, sondern dass gerade nach dem Bürgerkrieg, der ja die militärische Auseinandersetzung dann über die Frage der Sklaverei war, ganz viel ja verkitscht worden ist, dass Nostalgie und Sentimentalität und Verdrängung und Ignoranz übernommen haben, was dann ermöglicht hat, dass im Süden diese rassistischen Regime ja sehr schnell wieder erstarkt sind. Also die Sklaverei ist abgeschafft worden, aber dafür hat man dann eben in den Südstaaten andere Formen gefunden, um schwarze US-AmerikanerInnen zu unterdrücken, sie am Wählen zu hindern, sie in, also zu Bürgern zweiter Klasse zu machen. Das ist hat sich dann ja noch mal 100 Jahre gehalten, bis in die 1960er Jahre. Und es ist aber wirklich erschreckend wenig aufgearbeitet worden. Man hat sich damit kaum auseinandergesetzt. Und das ermöglicht es dann eben Donald Trump mit dieser Erzählung jetzt so erfolgreich zu sein. Das war doch alles gar nicht so schlimm. Das ist, da müssen wir jetzt nicht drüber nachdenken oder nicht drüber reden. Amerika ist das größte, großartigste Land der Welt. Und diese Erzählung, weil Sie es gerade ansprachen, von der ältesten Demokratie der Welt, die würde ich auch nicht teilen. Also eine Demokratie sind die USA eigentlich erst geworden, eben als die Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren durchgesetzt hat, dass alle ihr Wahlrecht ausüben können und die rassistischen Gesetze im Süden aufgehoben werden musste.
Und nicht zuletzt, da gibt es auch aktuell sehr starken Druck drauf. Darüber wollen wir sprechen und noch einiges mehr mit Johanna Roth hier bei Fragen an die Autorin bei SR Kultur. This is America, is this America? So der Titel Ihres Buches, 250 Jahre USA, eine Idee und ihre Widersprüche. Frau Roth, Sie haben gerade den Mann erwähnt, der im Moment als Präsident gewählt im Amt diese 250 Jahre feiern darf. Man könnte sagen, das ist ein Festtagsbraten für Donald Trump, würden Sie das auch so sehen? Und Sie schreiben ja auch, das will ich gleich mit anfügen, eine Art neuer König ist da am Entstehen. Ich habe jetzt heute Morgen gelesen, er möchte gerne erstmal auch zum Mount Rushmore fahren, um dort zu feiern. Also man kann sein Konterfei schon neben den in Stein gemeißelten anderen Präsidenten durchaus auf Bildern sehen. Spricht alles so ein klein bisschen für I'm the King, oder?
Ja, also er hat sich ja tatsächlich auf diesen KI-generierten Fantasiebildern, die er häufig in sozialen Medien teilt, auch schon als König gezeichnet oder zeichnen lassen. Also das ist wirklich bizarr, in wie vielen Punkten Trump letztlich das Bild des Herrschers erfüllt, den die USA nie wieder kennen sollten. Also er lässt sich einen goldenen Ballsaal bauen, er macht sich die Taschen voll, während es den Menschen im Land immer schlechter geht, er zettelt Kriege an, die niemand will und so weiter. Also es ist wirklich grotesk geradezu. Und gleichzeitig ist ja die sind ja die Auswirkungen des Ganzen unglaublich dramatisch. Also dass, wie er Hand an demokratische Institutionen legt, wie er beispielsweise das Justizministerium benutzt, um politische GegnerInnen zu verfolgen. Also es ist einerseits, hat es fast so eine gewisse Komik, diese Könighaftigkeit und dieses Bild, was er da von sich inszeniert, aber die Auswirkungen sind sehr ernst und sehr folgenreich.
Kann man denn vielleicht sagen, 250 Jahre, nachdem sich diese 13 Kolonien eben vom Königreich England abgewandt haben, bewegen wir uns wieder in eine Art Kreis zurück zu einer ganz massiven Spaltung der Gesellschaft, so wie sie damals eben auch existierte und vielleicht mit einem, ich sag mal, ähnlichen Königreich in Anführungszeichen, was man damals eigentlich nicht mehr haben wollte. Also ist da so ein Kreisschluss im Moment im Gang oder was passiert im Großen und Ganzen in den USA?
Also es hat natürlich auf den ersten Blick den Anschein, dass das so ist. Die USA waren 1776 auch gespalten, aber das kann man eigentlich nicht vergleichen mit der Spaltung heute. Im Unabhängigkeitskrieg während der Amerikanischen Revolution gab es viele Menschen, über die Zahlen gibt es nur Schätzungen, aber schon ein beträchtlicher Anteil der Gesellschaft, die eigentlich gerne Untertanen der britischen Krone geblieben wären. Also die wollten diese Unabhängigkeit gar nicht und die wurden teilweise ganz brutal verfolgt, wurden aus dem Land vertrieben. Das ist aber tatsächlich etwas, womit man sich wirklich eigentlich nie groß beschäftigt hat. Also wie blutig dieser Unabhängigkeitskrieg war, dass es tatsächlich schon eine Art Bürgerkrieg gewesen ist. Man kennt nur diese prächtigen Bilder von Männern in blauen Röcken auf Schimmeln, die dann durch die Weiten des Landes preschen und so. Also was das eigentlich, wie das Land angefangen hat, auch mit welchem Konflikt schon, das ist ganz wenig Thema gewesen immer. Aber wie gesagt, das möchte ich jetzt nicht gleichsetzen mit der Spaltung oder ich würde eher sagen Zersplitterung von heute. Was letztlich passiert ist, dass all die Unaufrichtigkeiten und Versäumnisse und Verdrängungen, die dieses Land angehäuft hat in 250 Jahren, die kommen alle zusammen in Donald Trump und im Trumpismus. Also Trump ist letztlich vieles von dem, was er macht oder sagt, ist schon mal da gewesen und jetzt kommt das alles auf einmal gewissermaßen zusammen.
Johanna Roth zu Gast heute bei Fragen an die Autoren hier bei SR Kultur. Eine Mail schreiben, das hat Bernd Alt getan aus Saarbrücken. Vielen Dank dafür. Er würde ganz gerne von Ihnen, Frau Roth, wissen, hat Präsident Trump vor allem so viele Wählerinnen und Wähler, weil er sich genauso verhält wie die britischen Einwanderer im 17. und 18. Jahrhundert?
Also die Fragen, warum so viele Menschen Trump gewählt haben, die sind natürlich, und die Antworten auf diese Fragen sind unglaublich komplex. Also das Interessante ist ja und auch das Bestürzende ist, dass man wieder anknüpft an damalige Zeiten. Also es gab einen republikanischen Senator, der im vergangenen Jahr mal eine Grundsatzrede gehalten hat mit dem Titel What is an American? Also was ist ein Amerikaner? Und die Antwort gegeben hat, unter anderem eigentlich nur die Nachfahren der weißen protestantischen Einwanderer des 17., 18., 19. Jahrhunderts. Und er hat wörtlich gesagt, das Land gehört uns und nicht ihnen. Letztlich also alle anderen gehören nicht dazu. Trump ist ja selber kein großer Ideologe, das kann man schon sagen, aber er hat sehr gute Instinkte dafür, welche Leute seine Macht stützen und vergrößern. Und da sind eben unheimlich viele Ideologen, Demagogen dabei. Und sowas ist natürlich etwas, das eine unglaublich gefährliche Botschaft ist, die im Zweifelsfall dann auch verfängt bei den Leuten.
Also der Rassismus, der weiter existiert und weiter formuliert wird, stärker wieder formuliert wird, die Hierarchie, wer dazugehört, wer nicht dazugehört, sprich auch Richtung Einwanderung und natürlich das Ausgrenzen von Gruppen, das ist sozusagen ein Kontinuum, das sich immer wieder ein klein bisschen verändert hat, aber im Endeffekt, so verstehe ich Sie jetzt, wieder so da ist, wie es eigentlich immer da war, und sich konzentriert in Trump.
Sich in immer wieder neuen Formen ausdrückt, natürlich. Und was die Frage der Einwanderung betrifft, also einerseits rühmt man sich ja dafür, eine Nation der Einwanderer zu sein. Also dass auch Republikaner sagen, ne, also wenn man sich so im Land bewegt, dann erzählen einem ganz viele Menschen, ach, du kommst aus Deutschland, meine Vorfahren waren Deutsche, ich habe noch einen deutschen Nachnamen, schau mal, und ich spreche auch ein bisschen Deutsch im Zweifelsfall. Oder also die interessieren sich dafür und das ist ihnen dann sehr bewusst. Aber Einwanderer, also die negativ konnotierten Einwanderer, sind dann immer die anderen, ne? Also die, die dann danach gekommen sind. Also vor allem eben Menschen aus Lateinamerika, die, ja, das muss man wirklich, kann man nicht deutlicher sagen. Und man merkt es in jeder amerikanischen Kleinstadt und in Großstädten erst recht, die dieses Land am Laufen halten. Also die auf Baustellen arbeiten, in Restaurants, in Fabriken, also die in vielen Fällen auch die Jobs machen, die sonst niemand machen will, ohne die dieses Land einfach zusammenbrechen würde und den Lebensstandard nicht hätte, den es hat. Aber das sind dann eben die, die Trump als sogenannte illegale Fremde, übrigens ist das auch ein Terminus aus dem 19., frühen 20. Jahrhundert, als die Einwandererfeindlichkeit, Abschottung der USA letztlich begonnen hat. Und die sollen dann rausgeworfen werden. Also auch da ist eine riesige Heuchelei zu beobachten.
Johanna Roth zu Gast bei Fragen an die Autorin. Eine weitere Frage.
Woher kommt eigentlich die Empörung vieler Europäer gegenüber der Gewaltpolitik Donald Trumps, der nur das Recht des Stärkeren kennt? Schließlich war die Politik der USA von Anfang an eine Politik der Gewalt. Am Beginn standen zwei Menschheitsverbrechen, der Genozid an den Ureinwohnern und die Versklavung der Afroamerikaner. By the way, nahm dann die USA dem Nachbarn Mexiko ein Drittel seines Staatsgebietes weg. Für alle Präsidenten galt America first. Nur haben Männer wie Lincoln oder Roosevelt ihre Gewaltpolitik gern pseudoreligiös verbrämt. Ist es da nicht erfreulich, wenn Trump zumindest hier die Heuchelei weglässt und Klartext redet? Dankeschön.
Ja, da sind gleich ganz viele Fragen mit drin gewesen, aber um auf den Kern zu kommen, vielen Dank für diese Frage. Die Gewalt als Kontinuum, das war, glaube ich, der wichtigste Teil, dass das immer schon sozusagen das Mittel der Wahl gewesen wäre. Was sagen Sie dazu?
Also es gibt ganz interessante Zahlen dazu, wie oft letztlich die USA sich in einer Art Krieg befunden haben, also dass sie tatsächlich einen Großteil dieser 250 Jahre immer in irgendeinem Konflikt gewesen sind. Ein wirklich erklärter Krieg war das selten, da muss ja der Kongress zustimmen, das ist nur wenige Male letztlich geschehen. Da haben wir jetzt gerade wieder ein jüngeres Beispiel erlebt. Also das, ne, und man merkt das schon, dass das eine auch eine militärische Nation ist. Also das hat das Land sehr stark geprägt. Zu der Erfreulichkeit, also erfreulich würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Sie haben schon recht insofern, dass Trump letztlich vieles ausspricht, was vorher eher unterschwellig da gewesen ist. Und Sie haben auch recht, dass dieses America First Diktum nicht neu ist. Also dass das in diversen, auch im 19. Jahrhundert ganz stark stattgefunden hat in der Außenpolitik. Es ist natürlich dann nochmal was anderes, ob ein US-Präsident erklärt, er möchte jetzt Grönland haben oder er möchte Kanada annektieren. Und bei Grönland war es ja wirklich so konkret, wo dann Europa tatsächlich auch Stärke bewiesen hat und in der Lage war zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, das machst du nicht oder wir eskalieren hier einen Handelskrieg, was ja tatsächlich gewirkt hat. Es war tatsächlich, sind das ja im Umgang mit Trump, gerade außen- und sicherheitspolitisch, viele Dinge, die man sich vorher schwer vorstellen konnte, wo jetzt tatsächlich auch in der Zukunft Europa in vielerlei Hinsicht über sich hinaus wird wachsen müssen. Aber erfreulich würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Nein.
Auch die beiden Punkte, die noch mit in der Frage drin waren, auch André Bernhard hat darüber eine Frage geschrieben. Vielen Dank dafür, dass eben auch der Hörer hat es vorhin als Genozid bezeichnet, die Bevölkerung der ursprünglich in den USA lebend mehr oder weniger umgebracht und zwangsumgesiedelt wurde. Und dass dann eben auch ganz viele Millionen Menschen versklavt worden sind. Also diese beiden Seiten sind mit in den Säulen, kann man vielleicht sagen, der heutigen USA mit drin. Das ist eine der Säulen und darauf wird aufgebaut. Das ist ja eigentlich sehr, sehr schizophren.
Ja, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, womit man sich eben nie wirklich auseinandergesetzt hat. Also nach der Abschaffung der Sklaverei wurden eben mehrere Verfassungszusätze erlassen, die ehemaligen Sklaven Bürgerrechte zugestanden haben und auch das Wahlrecht übrigens nur den Männern. Das allgemeine Frauenwahlrecht kam ja erst sehr viel später, 1920. Die blieben also weiterhin ausgeschlossen. Und also wenn Sie mal die Gelegenheit haben, gerade durch den Süden der USA zu reisen heutzutage, dann merkt man das schon noch sehr stark. Also es gibt tausende ehemalige Plantagen. Einige oder viele davon sind heute Museen, aber ebenso häufig nostalgisch verklärende Museen. Also wo dann die Architektur und der sogenannte Antebellum-Stil, also Vorkriegs-, vor dem Bürgerkriegsstil zelebriert wird. Es gab einen ganz krassen Fall einer ehemaligen Plantage in Louisiana. Notway hieß die, die ein Luxushotel war, wo also sogar in den Hütten, in denen früher versklavte Menschen lebten, die dann zu Zimmern in Poolnähe umfunktioniert worden waren. Und das ist letztlich nur bekannt geworden, weil dieses Luxushotel wohl durch einen technischen Defekt tatsächlich abgebrannt ist, bis auf die Grundmauern. Grundmauern, die von versklavten Menschen errichtet worden waren. Viele Plantagen sind beliebte Locations für Hochzeiten. Weinproben sind auch sehr beliebt, Flohmärkte. Das ist ganz befremdlich, das war für mich auch wirklich ganz befremdlich, als ich erstmals in die USA gezogen bin. Das war noch in Tennessee. Ich habe eine Weile in Tennessee gelebt, also in einem ehemaligen Sklavenhalterstaat. Also man hat sozusagen die Wahl ganz häufig, ob man sich jetzt mit der Geschichte in vollem Umfang auseinandersetzen möchte oder ob man eben quasi eine verharmlosende Sicht der Dinge wählt, indem man sich dann auf einer solchen Plantage, ehemaligen Plantage, vergnügt.
Das schließt auch an André Bernhards Frage, die mit diesen beiden Säulen eigentlich verbunden ist, an, weil er sagt, wie haben es die USA eigentlich geschafft, obwohl es das alles gibt und obwohl das alles bekannt ist, ein Traumziel zu werden. Ja, über Medien und Politiker, die immer die gleichen Geschichten erzählen, ohne hinter die Fassade zu schauen. Also auch in Sachen von Mythos und auch der Umgang damit. Was würden Sie sagen, ist das im Moment, alle versuchen irgendwie Trump zu besänftigen, bekommt dann vielleicht mal ein Trikot geschenkt vom deutschen Kanzler in der Hoffnung auf einen milden Verlauf eines Treffens, so auch André Bernhard in der Mail. Ist das so ein Umgang, wo Sie auch sagen würden, dass es vielleicht nicht erkannt, was eigentlich die Grundlage des Ganzen ist?
Ich glaube, da muss man das eine vom anderen trennen. Also heutige Realpolitik. Ich muss jetzt sagen, die Trikotsache fand ich persönlich nicht so außergewöhnlich. Ich glaube, das Trikot hätte zum 80. Geburtstag auch ein anderer Präsident bekommen, wenn das eben gerade auf diesen Termin gefallen wäre. Ich persönlich finde jetzt zum Beispiel die Art, wie sich der NATO-Generalsekretär versucht, beim US-Präsidenten wirklich anzubiedern und ihm da in goldener Schrift seine Erfolge präsentiert. Das finde ich persönlich kritikwürdiger. Zu dem Bild der USA und den USA als Sehnsuchtsland. Also man muss wirklich ganz, ganz hinter ganz, ganz viele Dinge blicken. Also weil Sie die Ermordung und Vertreibung der UreinwohnerInnen angesprochen haben. Es gibt in den Smithsonian Museen in Washington eine sehr interessante Dauerausstellung, in der Konsumgüter präsentiert werden. Beliebte amerikanische Konsumgüter, die alle letztlich Namen tragen oder beworben werden mit Elementen indigener Kultur. Also oder das ist so Motorrad Indien oder Great Lakes Butter. Die Washington Redskins gab es ja bis vor einigen Jahren. Die haben sich dann umbenannt, ein Footballteam. Trump hat versucht, sie zu erpressen, diese Namensänderung wieder zurückzunehmen. Also die Verklärung, wie viele Ortsnamen, auch großer Städte, Chicago zum Beispiel, ihre Ursprünge in ihre Wurzeln in indigenen Sprachen haben. Also wie sehr das dieses Land natürlich durchdringt, das ist uns letztlich gar nicht bewusst und es lohnt sich sehr, da mal dahinter zu blicken, weil das Bild, was wir dann auch gerade durch die Popkultur oder Literatur, Kunst, Musik und so weiter von den USA haben, ist eines, was zu dieser Verharmlosung durchaus beigetragen hat.
SR Kultur. Mit Fragen an die Autorin Johanna Roth heute über This is America, Is this America? 250 Jahre USA. Und wir haben noch jede Menge Fragen. Machen weiter.
US-Amerikaner sind, was die Evolutionstheorie angeht, eher skeptisch. Im Vergleich zu Deutschland mit 81% glauben noch immer nur etwa 25% der US-Amerikaner an gemeinsame Vorfahren von Menschen und Menschenaffen, obwohl der Naturschutz dort eine große Tradition hat. Ist das ein Beispiel für die Widersprüchlichkeit der USA oder die mangelhafte biologische Schulbildung?
Ja. Beides, würde ich sagen. Mhm. Also Schulbildung ist ein großer Punkt. Sie haben ja in den USA sehr viele Privatschulen, teilweise auch mit dezidiert christlicher Prägung, die sich staatliche Kontrolle teilweise sehr entziehen und das auch immer mehr dürfen. Also es gibt gerade oder gab bis vor kurzem den Streit, der ist letztlich entschieden dadurch, dass es immer mehr Praxis wird, dass Privatschulen auch mit Steuergeldern gewissermaßen subventioniert werden, dass also Menschen, Bürger ihre Kinder auf Privatschulen schicken und das sozusagen nicht bezahlen müssen und dass eben vor allem Schulen mit christlicher Ausrichtung dann zugutekommt. Es gab tatsächlich Anfang des 20. Jahrhunderts in Tennessee einen aufsehenerregenden Prozess über genau diese Frage. Da stand ein Lehrer vor Gericht, weil er die Evolutionstheorie unterrichtet hatte. Ich kannte das bis zur Recherche für mein Buch nicht, diesen Vorfall. Das war aber letztlich dann der Beginn oder markierte so einen Wendepunkt im Erstarken der christlichen Rechten. Das ist sehr viel älter als Donald Trump und diese Neigung dazu, gerade im ländlich geprägten Süden, dann eben so Dinge wie die Evolutionstheorie nicht mehr unterrichten zu müssen, die ist sehr, sehr viel älter. Also das ist auch ein Beispiel dessen, was schon sehr lange arbeitet. Also diese christlichen Erweckungsbewegungen, die hat es in Wellen immer wieder gegeben und politisiert worden sind sie dann eigentlich erst in den letzten, na, sagen wir mal 100, 120 Jahren vielleicht. Und also diese Bewegung, die Trump dann heute auch ins Amt getragen hat, die ist komplexer als damals, aber sie hat ihre Wurzeln letztlich in ihre Anfänge genommen, letztlich vor über 100 Jahren. Wenn Sie das mal googeln wollen, der Prozess in Dayton, Tennessee, Dayton, das ist ein wirklich interessanter Fall, wenn Sie es mal nachlesen mögen.
Sie schreiben
oder
ja
natürlich
auch,
in meinem Buch.
Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch über die USA als christliche Nation, so wird sie von vielen bezeichnet mittlerweile, evangelikale, fundamentale Christen, die da unterwegs sind. Eine Art religiöse Unterwanderung des Staates, Fragezeichen?
Ja, also was heißt Unterwanderung? Es ist ja gar nicht mehr subtil. Also Sie erinnern sich vielleicht, der extrem rechte Podcaster Charlie Kirk wurde ermordet im vergangenen Jahr und bei der Trauerfeier, die in einem riesigen Stadion in Arizona stattfand, ist fast das gesamte Kabinett aufgetreten, inklusive dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten und zwischen diversen evangelikalen Pastoren und hat mehr oder minder erklärt auf offener Bühne, dass die USA eine christliche Nation, eine Art Gottesstaat seien. Und da waren sehr viele Menschen, das ist natürlich nicht repräsentativ für alle US-Amerikaner, aber das war schon ein sehr beklemmender Moment, weil das wirklich ein Wendepunkt war, eine Schwelle da überschritten worden ist, die keine Regierung bis dato überschritten hat. Das ist letztlich nicht mehrheitsfähig, muss man auch sagen, in der Bevölkerung. Also man suggeriert da, man spreche für eine Mehrheit, die es in dem Sinne nicht gibt. Aber diese Erzählung, die USA kehrten jetzt wieder zurück zu ihren Wurzeln als christliche Nation, das ist eine falsche Erzählung. Also natürlich waren die Gründerväter, die meisten glaubten an Gott, beziehungsweise haben das zum Ausdruck gebracht, aber sie haben eben schon darauf geachtet, weil man sich ja auch von der britischen Krone mit der Kirche dahinter als Staatsreligion, als König mit Gott gegebener oder vermeintlich Gott gegebener Macht abgrenzen wollte, dass es das in den USA nicht geben sollte. Also diese Erzählung, sie seien als christliche Nation dezidiert gegründet worden und man müsse sie dorthin zurückführen, das ist eine falsche populistische Erzählung.
Also eine Entstehung einer radikalen evangelikalen Theokratie, so formuliert es Jürgen Bost in seiner Frage, die sehen Sie nicht. Dass es wirklich wie ein Vergleich, Sie haben es vorhin schon gesagt, wie ein islamischer Gottesstaat auf der anderen Seite entsteht als radikale evangelikale Theokratie.
Es gibt Leute, die das wollen und diese Leute, die sich wirklich vorher am absoluten Rand des Diskurses bewegt haben, die haben jetzt mehr Gewicht. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt in Idaho eine Kirche, deren Pastor Doug Wilson heißt, der ist tatsächlich einer der, sagen wir mal, spirituellen Berater des Verteidigungsministers Pete Hegseth, Kriegsminister soll er ja jetzt heißen. Und dieser Doug Wilson vertritt mit seiner Kirche die Ansicht, dass Frauen nicht wählen dürfen sollten. Dass also quasi nur eine Stimme pro Haushalt es geben solle und die dann natürlich vom Mann als Oberhaupt dieses Hauses abgegeben werden solle. Sowas wäre vor ein paar Jahren, dass sowas quasi Eingang in nationale Medien findet und nicht so eine skurrile Stimme vom Rand ist, das wäre schwer denkbar gewesen. Und jetzt ist das eben Teil der der Verteidigungsminister sowas dann auf X, ja, und hebt das also hervor als etwas Sagbares. Da passieren schon viele Dinge, die beängstigend sind, was das angeht, aber ich möchte nochmal betonen, dass das nicht gesellschaftlich mehrheitsfähig ist, sondern dass das ein Bild ist von Massen, die quasi einen christlichen Staat wollen, dass da suggeriert wird, was es so letztlich eigentlich nicht gibt.
Frau Roth, der Hörer Gerd Fuhrmann hat noch eine Rückfrage zu dem, wo Sie vorhin drüber gesprochen haben. Es ging um das Vergnügen von US-Amerikanern in ehemaligen Herrschaftshäusern, von Plantagenbesitzern. Wir feiern Feste, Konzerte auf Burgruinen, heiraten in Schlössern, wenn wir es uns leisten können. Beides Symbole ehemaliger Unterdrückung, so der Hörer Gerd Fuhrmann. Wo ist der Unterschied für Sie, möchte er gerne wissen.
Also ich glaube, wenn Sie sich mal ansehen, wie sehr die Sklaverei dieses Land geprägt hat. Ne? Also ich habe vorhin von einem Fünftel gesprochen, der Bevölkerung zum Gründungszeitpunkt, die versklavt gelebt hat. Und es sind Millionen Menschen versklavt worden. Es hat also der Rassismus, der institutionalisiert worden ist, übrigens auch in der Verfassung, indem man versklavte Menschen nur als 3/5 anderer Bürger gezählt hat, der durchdringt ja das Land bis heute. Und sie haben den Bürgerkrieg, der militärisch entschieden worden ist für den Norden. Sie sehen aber im Süden immer noch Menschen, die mit konföderierten Flaggen auf ihren Autos rumfahren. Sie können in Souvenirläden in Gettysburg, in Pennsylvania, nicht im Süden, wo die entscheidende Schlacht dieses Bürgerkrieges stattgefunden hat, Schnapsgläser kaufen mit konföderierten Flaggen darauf. Also die Verharmlosung dieser Vergangenheit oder eben die Ignoranz, die ist gesellschaftlich so präsent, dass ich da schon einen Unterschied machen würde. Ja? Also, die Verharmlosung ist so augenscheinlich und eben so präsent und wird von so vielen Menschen letztlich gelebt und hat ja auch es dann ermöglicht, dass da jetzt eben ein Präsident sitzt, der sagt, ach Mensch, die Museen, die berichten immer nur darüber oder stellen Ausstellungsstücke aus, die immer nur betonen, wie schlecht das doch alles gewesen sei. Das ist schon ein Unterschied, ja.
Eine weitere Frage an Johanna Roth.
Vielleicht könntet die Autoren mal zwei Sachen zwischen USA und Europa bzw. Deutschland vergleichen. A, die Meinungsfreiheit und B, die politische Korrektheit, die ja in Deutschland und in der EU alles erstickt.
Fangen wir mit dem zweiten an, politische Korrektheit. Wie würden Sie das im Vergleich darstellen zwischen USA und Europa?
Also das teile ich nicht, weder den Terminus politische Korrektheit noch, dass irgendetwas erstickt wird. Also ich fühle mich nicht erstickt. Was die Meinungsfreiheit angeht, ist das natürlich ein großer Unterschied. Sie dürfen in den USA letztlich alles sagen. Das ist befremdlich, wenn man Zeuge wird, wie dann zum Beispiel Neonazis mit Hakenkreuzen durch Nashville, Tennessee marschieren dürfen, weil das alles von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Holocaust-Leugnung, fand ich immer sehr schwierig, wie weit die Meinungsfreiheit da gefasst wird. Sie ist aber natürlich ein wesentlicher Teil der Gründungserzählung. Und das Paradoxe ist ja, dass sie jetzt eingeschränkt wird. Also die Trump-Regierung arbeitet ganz zentral daran, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit einzuschränken, die Freiheit der Religion, die Freiheit der Lehre. Also die Universitäten sind ja ein wichtiges, zentrales Ziel der Repressionen. Viele sind da leider auch eingeknickt, also haben dann wirklich auch ihre Lehrpläne teilweise geändert auf Druck der Trump-Regierung hin. Und natürlich, das ist aber etwas, was man auf der deutschen Rechten auch beobachten kann, dass man also behauptet, man selbst dürfe bestimmte Dinge nicht mehr sagen und selbst geht es eigentlich eher darum, bestimmte Dinge einzuschränken, also die Selbstwahrnehmung oder Selbstbehauptung als Opfer einer eingeschränkten Meinungsfreiheit steht dann dem entgegen, was man selber eigentlich tut. Also da leben die USA gerade etwas sehr Bedenkliches vor und sie haben sicher auch den Auftritt des Vizepräsidenten bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen, der dann eben Europa vorgeworfen hat, man müsse oder die USA müssten da jetzt gewissermaßen eingreifen, weil in Europa die Meinungsfreiheit bedroht sei. Das ist auch ein zentraler Bestandteil der Erzählung der Trump-Regierung, die was Missionarisches hat, aber letztlich den Fakten entbehrt, würde ich sagen. Ja.
Sie haben gerade gesagt, man versucht und haben auch J.D. Vance genannt als Beispiel. Man versucht in Anführungszeichen das einzuschränken, so dass es für einen selbst passt. Wer ist man? Also wer steht da sozusagen auch im Hintergrund, vielleicht auch mit ganz viel Geld in der Hand und versucht eben das Ganze so zu lenken, dass es eben passt, auch in Sachen Meinungsfreiheit, aber auch noch darüber hinaus?
Ich glaube, Sie spielen an auf die Kontakte oder die Unterstützung, die J.D. Vance von diesem Tech-Oligarchen bekommen hat aus dem Silicon Valley. Also die hat ja auch Trump bekommen, muss man sagen, aber J.D. Vance ist letztlich, der hat ja einen sehr steilen politischen Aufstieg hingelegt. Er war bis vor einigen Jahren, hatte er noch gar kein politisches Amt inne und ist dann direkt Senator für Ohio geworden. Normalerweise ist man erstmal Abgeordneter auf Bundesstaatenebene ein paar Jahre lang, dann ist man vielleicht ein paar Jahre im Repräsentantenhaus und dann kandidiert man irgendwann für den Senat. Bei Vance war das etwas anders und er hat eben unter anderem mit Unterstützung von Peter Thiel, der vielleicht Ihnen allen ein Begriff ist, PayPal-Mitgründer, eine der größeren Figuren in diesem Silicon Valley-Umfeld, war es ihm also möglich, da einen Wahlkampf zu führen, der dann am Ende auch erfolgreich gewesen ist. Und Vance ist schon durch diese Kontakte nochmal eine andere politische Figur als Trump. Er ist ja, das kann man glaube ich ganz wertfrei sagen, ein gnadenloser Opportunist. Er hat bis vor wenigen Jahren Trump noch als Heroin bezeichnet, kulturelles Heroin, dass sich sozusagen, dass die Wähler, die Köpfe der Wähler verneble, hat ihn ganz extrem kritisiert und war wenige Jahre später dann sein Vizepräsident und strebt jetzt ganz offensichtlich eben danach, sein Nachfolger zu werden. Und diese Tech-Oligarchen, die ja bei Trumps Amtseinführung schon präsent waren, die werden sicherlich nach noch mehr Einfluss streben und sicher auch mehr Widerhall finden bei Vance, als sie es bei Trump getan haben, mit allem, was dazu gehört. Also Trump ist ja teilweise sehr bedacht auf, also hat ein ambivalentes Verhältnis zu künstlicher Intelligenz. Das ist, glaube ich, er teilt ja gern auch diese Bildchen, aber ich glaube, dass alles, was dahinter steht, das interessiert ihn nicht so wirklich, beziehungsweise ist nicht so wirklich in seinem in seiner Wahrnehmung drin. Bei Vance ist das anders. Also da werden wir sicherlich noch einige Dinge sehen oder einige Entwicklungen, die sich jetzt gerade erst andeuten. Ja.
Wer sich Käfigkämpfe zum Geburtstag wünscht, braucht vielleicht auch nicht unbedingt künstliche Intelligenz. Aber das nur am Rande bemerkt. This is America, das Buch von Johanna Roth. Fragen an die Autoren hier bei SR Kultur. Und Martin Rees würde ganz gerne wissen, Frau Roth, für amerikanische Intellektuelle ein Rätsel. Sind die Vereinigten Staaten von Amerika besonders anfällig für Schwindler, Hochstapler, Falschnachrichten? Auch damit verbunden natürlich die Frage, welche Rolle spielen die Medien?
Tatsächlich haben die Medien schon vor 250 Jahren eine wichtige und auch interessante Rolle gespielt. Also noch vor der Staatsgründung gab es einen Prozess, da ging es letztlich um Majestätsbeleidigung. Und da hat sich etabliert, dass sozusagen, ich verkürze das jetzt sehr stark, aber dass, wenn es eben der Wahrheit entspräche, auch das möglich sein müsse, eine solche Meinungsäußerung. Das hat zum Teil diesen großen Wert der Meinungsfreiheit in der Verfassung dann später, die sich ja bis heute durchzieht, begründet. Und also die Wahrheit als Wert, auf dem dieses Land gegründet worden ist, das erscheint natürlich heute aus heutiger Sicht recht paradox. Gerade mit einem Präsidenten, der in Serie lügt und Falschaussagen tätigt, aber die Anfälligkeit für bestimmte Erzählungen, die vielleicht sich dann weiter entfernen von der Wahrheit, die ist letztlich irgendwie immer da gewesen. Also ich habe diesen Prozess zu Beginn des 20. Jahrhunderts erwähnt, was die Evolutionslehre betraf, die Erweckungsbewegung, das Spirituelle. Es gab auch sehr viel, was Einwanderung betraf, im 19. Jahrhundert schon unglaublich viele Falscherzählungen, die dann kursierten, wo es eben darum ging, Einwanderer aus bestimmten Ländern zu kriminalisieren. Das zieht sich schon so durch, beziehungsweise halt da vieles wieder, was früher da gewesen ist, was man jetzt gar nicht unbedingt denken würde. Ne? Wir sprechen mal vom postfaktischen Zeitalter und von Trump, das ist sicherlich richtig, aber es ist jetzt auch nicht vom Himmel gefallen. Also es gab da auch da in dieser Frage letztlich immer Licht und Schatten.
Apropos Licht und Schatten, Sie schreiben in Ihrem Buch auch über die Armut in den USA, über Obdachlosigkeit, Nahrungsmittelknappheit, Kinderarmut und auch eine geringere Lebenserwartung als bei uns beispielsweise. Und auch gerade, dass unter weißen Amerikanerinnen und Amerikanern eine Drogenepidemie wütet, auch die Arbeitslosigkeit spielt eine Rolle. Schauen wir doch in diesem Beispiel vielleicht mal auf die andere Seite, die der Demokraten, die ein bisschen eigentlich nichts vermelden im Moment, seit einiger Zeit habe ich den Eindruck. Sind die abgetaucht? Sind die nicht mehr relevant? Können die nicht mehr helfen? Werden die nicht mehr gefragt? Oder was passiert? Gerade auch mit den Demokraten beispielsweise, wenn es ums Überleben geht. Sind die keine Referenz mehr für diese Menschen?
Das haben Sie gut formuliert. Sind die keine Referenz mehr für diese Menschen? Ja, das kann man sicherlich so sagen. Also in meinem Buch geht es ja in einem Kapitel viel um West Virginia. Das ist ein Staat, der sehr, sehr stark geprägt gewesen ist vom Bergbau, der eine einst florierende Wirtschaft dahingehend besaß und auch dementsprechend ein recht guter Ort war zum Leben. Und diese Wirtschaft ist letztlich zusammengebrochen und unter anderem Einfluss gehabt hat die Wirtschaftspolitik von Bill Clinton. Also das war nur ein Faktor. Das hat letztlich sehr viel früher angefangen. Also das Erstarken des sogenannten Raubtierkapitalismus hat ja sehr viel früher angefangen und hat dazu geführt, dass eben soziale Strukturen kaputt gegangen sind, ganz stark, ja, in solchen Gegenden gerade. Was eben dann passiert ist, dass die Demokraten wenig Antworten letztlich darauf gefunden haben. Diese Sache, die ich vorhin erwähnte, wie Hillary Clinton dann auf bestimmte WählerInnen geblickt hat und das zum Ausdruck gebracht hat, sie seien erbärmlich. Das hat wirklich reingehauen, muss man sagen, gerade in West Virginia. West Virginia war mal ganz stark demokratisch geprägt und das hat so einen richtigen U-Turn, also eine 180-Grad-Wendung gemacht hin zu Trump. Es ist einer der Staaten, wo Trump die meisten Stimmen bekommt heute und wo eben die Armut, gerade auch die Kinderarmut und die Drogenkrise besonders ausgeprägt sind. Aber die Frage, warum so viele Menschen entgegen ihrer wirtschaftlichen und sozialen Interessen Trump gewählt haben, die ist eine wesentlich komplexere letztlich. Da kann man sich wirklich nur vorsichtig annähern. Aber West Virginia ist ein sehr interessanter Ort, weil es ganz, ganz viel erzählt über die Entwicklung der USA in den vergangenen 100 Jahren im Kleinen und wie das, was wir heute sehen, da langsam gewachsen ist.
Sie haben gesagt, die Demokraten haben darauf keine Antwort gefunden. Finden Sie denn im Moment irgendeine Antwort oder eine Strategie auf das, was mit den USA passiert? Das kann Ihnen ja nicht egal sein. Ist es Ihnen auch nicht. Das ist schon wahrnehmbar. Aber dass man als, ich sag mal, Sammelkraft oder große Kraft dem entgegenwirkt, das nehme ich im Moment nicht wahr. Also wo stehen die Demokraten 250 Jahre nach Gründung der USA? Im Abseits?
Sie suchen auf jeden Fall den Weg, wie sie da wieder hinkommen. Ne? Also das kann man schon beobachten, eine Partei auf der Suche erstmal natürlich nach einer Figur, hinter der man sich dann im Hinblick auf 2028 die nächste Präsidentschaftswahl auch versammeln kann, aber eben vor allem auf der Suche nach einer Erzählung, die sie den Menschen anbieten können. Also Trump, der eben als Politiker von oder als Antipolitiker von außen damals reinkam, sich als Außenseiter inszeniert hat und eben auf Stolz, auf verlorenen Stolz ganz stark setzt. Vieles von dem, was er gerade macht, ist halt eine Erzählung, die auch sehr schwer zu kontern ist. Ne? Also auch was das Historische, also die Relevanz dieses Jubiläums angeht, da ist es schwer, dazwischen zu grätschen und daran zu erinnern, dass eben nicht alles gut gewesen ist in diesen 250 Jahren. Also die Demokraten, wie ich sie gerade beobachte, sind zerrissen zwischen der Rolle, die sie eigentlich spielen wollen und der Rolle, die sie jetzt vielleicht spielen müssen, auch was das Institutionelle angeht und sozusagen die Methoden, das sogenannte Gerrymandering zum Beispiel. Also die Republikaner arbeiten ja sehr stark mit der Manipulation von Wahlkreisen, gerade in Südstaaten, gerade in Bezirken, in denen viele schwarze WählerInnen leben, trifft sie das dann, also dass jetzt in Tennessee zum Beispiel der einzige Wahlkreis, in dem mehrheitlich schwarze WählerInnen lebten, aufgespalten wurde, so dass es den Republikanern zugutekommt. Das hat der Supreme Court mehr oder minder abgesegnet und die Demokraten haben schon vorher gesagt, okay, wir machen diese Manipulation von Wahlbezirken jetzt auch, zum Beispiel in Kalifornien. Also wir müssen Feuer mit Feuer bekämpfen, es geht nicht mehr anders. Und das ist ja eine fundamentale Abkehr von dem Prinzip, das sie eigentlich mal gehabt haben, nämlich wir spielen noch nach den Regeln. Michelle Obama sagte mal, when they go low, we go high. Also wir dürfen uns nicht hinabziehen lassen in diese Abgründe. Und jetzt scheint man zu erkennen, okay, das funktioniert so nicht. Und ich mache mir schon Sorgen, wohin das führt. Also gerade diese Sache mit der Manipulation von Wahlkreisen ist wirklich ein Wettrennen in den Abgrund. Ja, das ist einfach ein antidemokratisches Mittel, wenn PolitikerInnen sich ihre WählerInnen aussuchen und nicht umgekehrt. Aber die Demokraten versuchen eben verzweifelt, Sitze im Repräsentantenhaus zu halten oder zu vergrößern, also dem was entgegenzusetzen. Und dann stellt sich die Frage, was es eigentlich sollte, 2028 wieder ein Demokrat ins Weiße Haus einziehen. Wie und was macht man dann wieder rückgängig von dem, was Trump gemacht hat? Welche Methoden muss man dann anwenden? Wie wickelt man bestimmte Dinge ab? Also zum Beispiel ICE, die Einwanderungsbehörden, die diese brutalen Razzien durchführen. Also die Entwicklung, die da losgetreten worden ist, die wird Trump noch lange überdauern und sie stellt auch die Demokraten vor sehr schmerzhafte Fragen, die sie jetzt noch gar nicht angehen können, weil sie jetzt gerade erstmal damit beschäftigt sind, zu finden, wer sind sie eigentlich und wie wollen sie den Wählern begegnen, was können sie ihnen eigentlich anbieten?
Eine Frage, die daran anschließt, von Reinhard Scham. Vielen Dank dafür. Er würde ganz gerne wissen, wo bleibt denn der Aufstand bzw. die Proteste der verarmten Bevölkerung, der eine goldene Zukunft versprochen wurde bzw. immer noch wird? Warum gibt es da keinen größeren Widerstand oder nehmen wir den nicht wahr?
Also ich glaube, vieles nehmen wir nicht wahr, beziehungsweise können wir nicht wahrnehmen, weil es uns gar nicht erreicht. Sie haben recht, dass man immer so auf das Gesamtbild blickt und denkt, Gott, warum sind nicht die Leute hunderttausendfach jedes Wochenende auf der Straße? Es passiert schon viel, gerade so im sehr Kleinen, im Lokalen, also in eigentlich republikanisch geprägten Bundesstaaten fahren sie dann durch ganz kleine Städtchen und dann stehen da irgendwie 10 Rentner auf der Straße mit Schildern und Trillerpfeifen gegen Trump jeden Samstag. Das gibt es. Was die wirtschaftliche Lage angeht, also es gibt ja Leute, die sagen, letztlich eine Abkehr oder ein Reckoning, sagt man ja, also ein Erwachen, was das angeht, wird es nur geben, wenn die wirtschaftliche Situation sich so verschlechtert, dass die WählerInnen eben erkennen, Trump hat ihnen mehr geschadet als genützt. Und wir werden in den kommenden Jahren erst wirklich sehen, welche Auswirkungen die Kürzungen beim Sozialsystem haben. Also bei den Sozialleistungen hat er ja ein Gesetz durchgeboxt, was wirklich Millionen Menschen extrem Schaden zufügen wird. Also viele werden ihre Krankenversicherungen, staatlich subventionierte Krankenversicherungen verlieren. Die Food Stamps, also die Lebensmittelhilfen, das wird alles sehr eingeschränkt. Das wird sich aber erst nach und nach langsam zeigen und inwieweit dann die Menschen das wirklich Trump zu schreiben, ist nochmal eine andere Sache. Aber das ist tatsächlich was, glaube ich, der einzige Hebel ist. Weil, also wenn man mal zurückguckt, ne, nicht mal der 6. Januar, der gewaltsame Sturm auf das Kapitol, was natürlich viele Republikaner entsetzt hat. Aber die wenigsten haben dann gesagt, boah, nee, jetzt wähle ich den nicht mehr. Also ich habe viele Leute getroffen, die dann immer so schön sagten, also ich wähle auf jeden Fall diejenige Person, die dann aufgestellt wird als Kandidat von den Republikanern. Weil einen Demokraten wählen, das kommt für sie dann nicht in Frage. Also im Zweifelsfall wählt man dann eben doch Trump, weil er eben der republikanische Kandidat ist. Und diese, ne, da konnten wir die fehlende Auseinandersetzung und die...
Und das Thema, das Zwei-Parteien-System in den USA, auch in Ihrem Buch,
richtig,
durchaus, genau, taucht es an mehreren Stellen immer wieder auf. Wir haben noch eine Frage.
Ja. Meine Fragen an die Autorin. Wir haben bis jetzt eigentlich nur Negatives gehört, was ja sicherlich auch alles zutreffend ist. Aber gibt es auch etwas Positives zu berichten? Gibt es auch Stimmen von Amerikanern, die sich gegen diese ganzen negativen Dinge aussprechen? Und wie sieht die Autorin die Zukunft Amerikas?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist ganz wichtig. Natürlich gibt es das. Also was ich gerade erwähnt habe, der Protest im Kleinen, das finde ich immer wieder sehr berührend, teilweise auch zu sehen, weil man ja weiß, ne, in so einer sehr, sehr, sehr Trump geprägten Gegend ist es dann riskant und schwierig, sowas zu machen. Grundsätzlich, was ich an den USA immer sehr geliebt habe, war der Enthusiasmus, was beispielsweise das Wählen angeht. Ne? Also da gibt es dann so I voted Sticker, wenn man aus dem Wahllokal rauskommt, das wird gefeiert, geklatscht, wenn man gewählt hat und so. Das ist was, was wir hier nicht haben. Das fände ich schön, wenn wir das auch ein bisschen übernehmen könnten, das zu zelebrieren, dass wir diese Möglichkeit haben zu wählen. Grundsätzlich gibt es schon ein, also natürlich ist vieles, ne, dass man sich immer so fragt, hey, wie geht's, how are you, ist quasi eine Standardbegrüßung, und auch wenn man das als oberflächlich verunglimpfen kann, finde ich, ist es so eine gewisse Entschlossenheit der Interaktion. Das ist was sehr Amerikanisches, und das finde ich, das ist noch da. Also ne, wir gucken immer auf die politische Spaltung, und es gibt unendlich viele Familien, in denen nicht mehr mit miteinander geredet werden kann oder zumindest nicht über Politik. Aber das Gemeinschaftsleben ist in vielen Punkten schon noch da, und ich finde es deshalb übrigens auch wichtig, dass man weiter dahin fährt. Es gibt ja diese Position zu sagen, ah, ich fahre nicht mehr in die USA, ich möchte das boykottieren und ein Zeichen setzen. Das finde ich persönlich falsch. Ich verstehe die Gründe, die dafür sprechen. Ich verstehe ja auch jeden, der Angst hat einzureisen, auch wenn die Fälle, bei denen dann wirklich man nicht reinkam, ja sehr vereinzelt waren. Aber ich finde es wichtig zu sehen, dass da immer noch eine sehr lebendige Zivilgesellschaft auch existiert, dass da viele Zwischentöne existieren, die man einfach nicht mitbekommt, wenn man sie nicht selbst erlebt. Und ich möchte ausdrücklich auch dafür plädieren, wenn man hinfährt, nicht nur nach New York und Los Angeles oder Miami zu fahren, sondern wirklich durchs Land zu fahren, mal in ganz andere Gegenden zu fahren und wirklich für sich selbst zu sehen, wie es ist. Und vielleicht ist es ja auch dann ganz anders, als ich es jetzt zum Beispiel darstelle. Aber wir bekommen immer viele Klischees. Viele bestätigen sich auch, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es ist schon wichtig, das zu sehen. Und was die Zukunft des Landes angeht, es fällt mir sehr schwer im Moment, da positiv nach vorne zu blicken, weil einfach die Zerstörung, die gerade angerichtet wird, gesellschaftlich, sozial wie institutionell, wirklich gravierend ist, also dass einfach das Bildungsministerium letztlich abgewickelt worden ist. Ja, das haben wir schon wieder vergessen, verdrängt, das ist so begraben worden, die Entwicklungshilfe. Ja, hunderttausende Menschen sind vermutlich längst gestorben, oder es gibt schon erste Zahlen, die das konstatieren, auf der Welt, weil die USA sich da zurückgezogen haben. Also das ist alles, sind alles Dinge, die das Land und die Welt wirklich zum Bitteren verändern. Aber wenn man durch diese 250 Jahre reist, was ich ja in dem Buch gemacht habe, dann sieht man, dass es schon ganz, ganz viele illiberale Phasen gegeben hat in diesem Land. Und es gab immer dann doch eine Bewegung nach vorn, die dann von einigen wenigen oft erkämpft werden musste. Stichwort Bürgerrechtsbewegung, aber es hat sie gegeben. Und ich denke, deswegen sollten wir aus Prinzip auch zumindest ein bisschen hoffnungsfroh da nach vorne blicken.
Eine weitere Frage noch.
Kann es sein, dass wir, also die Deutschen, das Lebensgefühl Amerika falsch verstehen? Das wäre meine Frage.
Das ist eine gute Frage. Ja, kann sein. Ich finde in dem Zusammenhang ganz interessant, dass, also es gab ja letztlich mit der Gründung, wurden ja zwei Werte, die bis dahin man so nicht gekannt hatte, festgelegt für dieses Land. Freiheit und Gleichheit. Und es ist aber eigentlich immer nur von der Freiheit die Rede. Also auch in unserer Wahrnehmung. Ne? Land of the Free, und es ist eben dieses Sehnsuchtsland, wo man durch unendliche Weiten fahren kann und einen Roadtrip machen kann. Das kann man. Aber wir sprechen irgendwie gar nicht von dem, was eigentlich noch mitversprochen wurde und ja eben dann selten eingehalten worden ist. Das teile ich ja, dass unsere Wahrnehmung eine oft auch verklärende ist. Und ich erlebe ganz viele Menschen. Ich persönlich, ehrlicherweise, war nie so der große, also es war nie mein Traum. Ich wollte nie auswandern, sondern mein Interesse an den USA ist wirklich schon erst als Journalistin so erwacht. Ich habe eine große, große Zuneigung zu diesem Land. Ich habe auch manchmal Heimweh danach. Ich habe 4 Jahre dort gelebt und das war eine großartige und wahnsinnig spannende Zeit. Aber ich glaube, viele, die halt immer, für die das immer das große Sehnsuchtsland war, da bricht gerade einiges zusammen, wenn sie eben die Gegenwart betrachten, was unter Trump alles passiert. Und erst recht, wenn man dann erkennt, okay, vieles davon ist lange angelegt gewesen und das ist vielleicht eben doch nicht dieses Land of the Free, als dass wir es immer gesehen haben.
Und genau damit sollten wir uns dann alle auseinandersetzen. Beste Grundlage für diese Auseinandersetzung ist das Buch, das sie uns heute mitgebracht hat. Ihnen alles Gute und vielen Dank nochmal, Frau Roth. Schön, dass Sie da waren.
Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
This is America, is this America? Im Piper Verlag erschienen. 250 Jahre USA, eine Idee und ihre Widersprüche. Johanna Roth, 326 Seiten für 24 Euro. Ein Exemplar geht heute an Margret Frey, an Hans Bubel und an Gabriele Andes. Allen anderen natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Fragen stellen und ich hoffe soweit, dass wir doch das meiste beantworten konnten. Die nächste Sendung ist nächsten Sonntag, wie immer. SR Kultur, Fragen in den Auto, 9.04 Uhr, dann an Rüdiger von Fritsch. Die Geschichte in mir, heißt sein Buch, ist die Geschichte einer Familie, in der sich das 20. Jahrhundert spiegelt. Rüdiger von Fritsch, lange Karriere als Diplomat im Auswärtigen Amt und in den 80er Jahren war er auch in der Deutschen Botschaft in Warschau beispielsweise dafür zuständig, den Kontakt zur illegalen demokratischen Opposition zu halten. In den 90ern die EU-Osterweiterung hat er mit vorbereitet und weitere Themen, die sein Leben und da kann man sagen auch das 20. Jahrhundert geprägt haben. Rüdiger von Fritsch, nächsten Sonntag, Fragen an den Autor, die Geschichte in mir. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen spannenden, entspannten Sonntag. Bleiben Sie optimistisch. Tschüss, sagt Jochen Marmit.
Soweit Fragen an die Autorin. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann können Sie uns auf ARD Sounds abonnieren. In der App oder im Browser. Da finden Sie auch viele weitere Ausgaben. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Wenn Sie unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben möchten, Sachbücher zu gewinnen, senden Sie Ihre Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail fragenandenautor@sr.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Sounds Podcast-Tipp für Sie.
Gemeinsam nachdenken über ein Thema, das alle betrifft. Von A wie Aktivismus bis Z wie Zukunft. Ich bin Natascha Freundl und bringe im Podcast Der zweite Gedanke jede Woche 2 Gäste zusammen, die wissen, wovon sie reden. Die persönlich und philosophisch, kritisch und konstruktiv debattieren. Immer auf der Suche nach neuen Einsichten. Der zweite Gedanke bei Radio 3 vom RBB, in der ARD Sounds App und bei iTunes.